So, schließ diesen Punkt ab, damit wir das wirklich fertig gebacken kriegen. Es gibt eine nützliche Unterscheidung im Theologischen, wo ich sagen würde, gebrauch deinen Verstand. Und zwar sagt man dann den Verstand als vernehmendes Organ. Im Usus Organicus. Ja, ist halt lateinisch. Aber der Verstand, der etwas vernimmt. Vorsicht allerdings mit der autonomen Vernunft. Das heißt, wo ich das Denken so als normsetzendes Organ habe, wo ich, wie gesagt, Mitte und Maß aller Dinge bin, das über die Dinge nachdenken, seinen Verstand einsetzen, überhaupt kein Problem. Aber am Ende des Tages muss Gott sagen dürfen, was Sache ist. Wenn ich der Maßstab bin, dann wird es schwierig. Denn ich bin unmöglich falsch, lieg falsch, begrenzt, unzuverlässlich, wie auch immer. Und das rundet es so ein bisschen ab. Menschliche Vernunft als Maß aller Dinge, gefährlich. Übrigens, alle theologischen Systeme fallen da rein. Dass Leute bestimmte Texte durch eine Brille sehen, dann machen sie ein System draus und dann am Ende ist Gott Sklave meines Systems. Dann wird Gott zum Knecht meiner Vorstellungen. Und das ist natürlich heftig. Und die wichtigste Übung, die man für sich da anzeigen kann, ist tatsächlich Bewusstsein, ich sehe die Dinge durch eine bestimmte Brille. Niemand sieht die Dinge einfach so unvoreingenommen. Aber ich kann mir angewöhnen, diese Brille von Zeit zu Zeit abzusetzen, mich selber zu relativieren und sagen, ich bin nicht das Maß aller Dinge. Und dann könnte es sein, dass ich zunehmend in meinem Leben Momente der Wahrheit habe, weil ich meine Brille absetze. Aber zu sagen, ich habe keine, das ist schon der erste falsche Satz. Jeder sieht die Dinge auf seine Weise. So, wenn wir nicht philosophisch werden, sonst wird es spannend. Zwei Verse, die mir sehr geholfen haben in dem Zusammenhang. Im 2. Korintherbrief, in Kapitel 10, Vers 5, da sagt der Paulus, wir geben alle Gedanken gefangen in den Gehorsam Christi. Das heißt, Gedanken machen darf man sich. Jede Menge. Aber am Ende des Tages soll Christus das letzte Wort haben und nicht meine Gedanken über ihn bestimmen. Anderes schönes Wort ist im Propheten Jesaja, Kapitel 55, Vers 8 und die folgenden Verse. Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und jetzt muss man dazu sagen, das ist wirklich eine gute Nachricht, dass Gott nicht so ist, wie wir in uns denken. Dass Gott keine Ausgeburt unserer Gedanken ist. Und dass er nicht die Ausgeburt unseres Herzens ist. Dass Gott anders ist. Das ist eine gute Nachricht. Denn wäre Gott so, wie wir ihn uns vorstellen, dann, Brüderchen, gute Nacht. Genau das ist der Punkt. Dass er anders ist. Und dieses andere muss ich hören, sonst geht was schief. So, im Römerbrief hat, wenn ihr auf Seite 3 schaut in der Gliederung, machen wir jetzt flott, nach dieser Sache eine Summe. Seite 3 oben, eine Summe. Und da kann Paulus sagen, beide, Juden und Heiden sind unter der Sünde. Wir brauchen Erlösung. Und dann führt Paulus in diesen Versen den Schriftbeweis, Römer 3, die Verse 10 bis 18. Da habt ihr eine ganze Ansammlung einfach von Schriftzitaten, wo Paulus sagt, Leute, ich erzähle euch doch nicht wirklich was Neues, oder? Was sagen wir denn jetzt, Vers 9? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Wie es geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und so weiter. Er zitiert eine Reihe von Psalmversen und einen Vers aus Jesaja. Und er sagt, Leute, was ich euch gerade erzählt habe, die Summe ist erstens, wir sind unter der Sünde und das gilt für Griechen genauso wie für uns Juden. Und ich kann uns aus der Schrift zeigen, dass die Schrift das auch schon die längste Zeit so sieht. Und wie gesagt, bringt 6, 7 Schriftzitate, wo er sagt, alle abgewichen, keiner gerecht, keiner erfüllt den Standard, keiner kriegt es gebacken, alle haben es vermasselt. Aber das ist gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Das steht schon im Alten Testament oder in der Schrift da drinnen. So, also er führt den Schriftbeweis. Und dann zeigt er als nächstes auf, das ist schon der zweite Punkt hier drin, dass das Gesetz kein Weg zur Erlösung ist. Und er wird da rauskommen, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und da sind wir jetzt noch einmal bei 2 schwergewichtigen Begriffen von Paulus. Das eine ist dieser Begriff Gesetz, Nomos, und das andere ist der Begriff Sünde. Ich lese uns die Verse 19 und 20, der fasst diesen Abschnitt einmal zusammen. Wir wissen aber, also Römer 3, 19 bis 20, wir wissen aber, was das Gesetz sagt, sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil kein Mensch durch Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Geht das relativiert, das, was wir im Kapitel 2 gesagt haben? Die Werke sind Zeichen von Frucht, aber nicht ausreichend, um mich gerecht zu machen. Die Werke zeigen, dass sich jemand anders denkt und lebt, aber sie reichen nicht aus, um mich gerecht zu machen. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und ich habe euch gebeten, das zu lesen. Ich zeige euch ein kleines Chart einmal, dass man so ein bisschen was über das Gesetz noch einmal weiß. Und ich werde es nicht ausführlich durchverhandeln. Aber die Frage ist ja, was macht denn das Gesetz so problematisch? Ist das Gesetz etwa falsch? Liegt es am Gesetz? Ist das Gesetz ein Problem? Und da muss man ganz vorsichtig sein. Nicht das Gesetz ist das Problem. Das Problem sind wir. Es wird immer das Gesetz beschuldigt. Das Problem ist doch nicht das Gesetz, das Problem bist du. So, und jetzt muss man sich zunächst eine Begriffsklärung anschauen. Paulus verwendet den Begriff Gesetz im Römerbrief an die 70 Mal. Das ist der Begriff, der am häufigsten vorkommt. Häufiger als Glauben, häufiger als Sünde, häufiger als Fleisch. 70 Mal Gesetz. Allerdings, und es ist ganz wichtig, er meint darunter nicht immer das Gleiche. Und das macht die Sache ein bisschen tricky. Das heißt, man muss vom Zusammenhang her sehen, welche Bedeutungsschattierung ist denn im Blick. Zum Beispiel kann das Gesetz tatsächlich die 5 Bücher Mose meinen. Das würdet ihr finden in Römer 3, 21b. Es ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und sie wird bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, er erwähnt zwei der Hauptkomplexe der Schrift, die Propheten und das Gesetz. Wobei zu den Propheten dann auch schon Königsbücher und so weiter dazugehören. Das ist die jüdische Einteilung. Gesetz ist hier in diesem Vers die fünf Bücher Mose. Das ist Gesetz, die Tora. Und wird unterschieden von den Propheten. Er kann aber auch, und das wäre die zweite Bedeutung, in Römer 3, 8 bis 10 und dann im Vers 19 das Alte Testament als Ganzes darunter verstehen. Unter dem Gesetz sein heißt ganz unter dem alten Bund sein. Oder wie er es eben in diesen anderen Texten drinnen gehabt hat, keiner ist gerecht, auch nicht einer und so weiter. Das heißt, das ganze Alte Testament kann im Blick sein, unter dem Gesetz sein. Das Dritte ist, und das ist die wichtigste Unterscheidung fast in dem Ganzen, Gesetz kann auch verstanden werden im Sinn von Gesetzmäßigkeit oder eben wie ein Prinzip. Übrigens, diese kleine Aufstellung hier zeigt nur, die Tora hat nur zu einem geringen oder maximal 50% Regeln als Thema. Vorschriften, Gebote, Ordnungen, habe ich schon angedeutet. Ja? Hier habe ich es noch einmal aufgeschlüsselt. Tora heißt nichts anderes als die Unterweisung für den Umgang mit Gott. Und Tora beinhaltet ganz vieles an Beziehung. Aber Tora wird immer im Griechischen mit Nomos wiedergegeben und Nomos wird immer mit Gesetz wiedergegeben. Und dann denkt man immer, die Tora ist immer nur Gesetz, sprich Paragraph. Nein, die Tora hat mehr als die Hälfte einfach Erzählung darüber, wie man mit Gott lebt. Und ich gehe es jetzt nicht mehr durch, wir haben es schon angeschaut, aber das ist so diese, sagen, nur das Levitikus ist überwiegend Gesetz und Regel. Alle anderen Bücher haben vieles über den Umgang mit Gott. Also Tora ist nicht einfach nur Gebot, sondern es ist Unterweisung, ein Zeugnis dafür, wie man mit Gott lebt. So, und dann kommt die nächste Sache und die muss man auch unterscheiden. Das macht die Dinge so ein bisschen tricky. Es gibt das Gesetz als Regel, Weisung, Gebot, als Ordnung, du sollst. Ich nehme an, ihr habt dieses Schild schon einmal gesehen, kennt auch seine Bedeutung. Vorgeschlagene Mindestgeschwindigkeit pro Person. Ja, genau steht es auch nicht drauf. Ne? Nein, das ist ganz klar. Das ist jetzt ein Gesetz. Du sollst an dieser Stelle der Strecke nicht mehr als 50 km/h fahren. Das ist Regel. Du sollst. Oder eben sollst nicht. Und dann gibt es das andere, was ich hier mit diesem Pfeil versucht habe anzuzeigen, ein wirkendes Prinzip. Das Gesetz der Fliehkraft zum Beispiel sorgt dafür, wenn du in der Kurve da um die, bei der Schön 150 fährst, dann brichst du nicht nur das Gesetz als Regel, sondern du kommst unter ein anderes Gesetz, du kommst unter das Prinzip der Fliehkraft. Es weht dich nämlich aus der Kurve. Da kommst du nicht mit 150 durch. Und das muss man unterscheiden. Redet Paulus im Römerbrief, redet er von einer Regel oder redet er von einem Prinzip. Das ist die entscheidende Sache. Zum Beispiel, und ich kann euch das kurz auch gleich zeigen, die Sache in Römer 3 zum Beispiel, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Vorher hat er gesagt, durch das Gesetz der Werke wird man nicht gerecht, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Also wenn du sowas liest, Gesetz des Glaubens, dann redet er vom Prinzip des Glaubens. Denn der Glaube ist kein Regelwerk in dem Sinn, sondern Glaube heißt annehmen, was Gott mir angeboten hat. Dankbar in Empfang nehmen, was er mir geschenkt hat. Ich vertraue ihm. Das sind nicht Paragraphen, sondern das ist eine Einstellung. Und da hast du Gesetz als Prinzip. Römer 8. Hast du noch so eine interessante Unterscheidung? Römer 8, Vers 2. Das Gesetz des Geistes, der Leben ist in Christus, hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Auch hier hast du genau dieses Moment. Das Prinzip des Geistes, der Geist als wirkende Macht und Kraft, hat mich freigemacht von einer anderen Wirkung, nämlich Sünde und Tod. Ja, die Sünde selber, die gibt keine Gesetze. Bei der Sünde gibt es keine Paragraphen. Aber Sünde wirkt wie eine Schwerkraft, etwas, das mich nach unten zieht. Sünde wirkt wie etwas, das mich ständig fesselt und festhält. Aber nicht mir Vorschriften macht, sondern ich bin da einer Gesetzmäßigkeit unterworfen, aus der ich nicht alleine rauskomme. Also sagt Paulus, es gibt aber ein anderes Gesetz, nämlich das Gesetz des Geistes. Oder er kann in Römer 7 sagen, ich finde das Gesetz in mir, ich sehe, Vers 23, Kapitel 7, ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt. Auch hier wieder. In meinen Gliedern wirkt sich etwas aus, dem kann ich nicht widerstehen. Und das Gesetz in meinen Gliedern, das sind keine Regeln, sondern das ist einfach diese Schwäche, die durch das Fleisch hervorgerufen wird, dass ich sage, ich kann es einfach nicht halten, was das Gebot sagt. Vielleicht müsste man am einfachsten unterscheiden auch zwischen Gebot, dort wo Ordnungen sind, und Gesetz, dort wo Prinzipien wirken. Aber diese Unterscheidung ist wichtig, denn wenn man die nicht hat, dann verfranzt man sich hoffnungslos. Denn ich muss wissen, nicht alles ist Gebot, Regel, Ordnung, sondern es gibt auch ein Gesetz als wirkendes Prinzip. Habt ihr das? Das ist wichtig. Denn sonst, ja, das Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, da geht es nicht um Regeln, sondern da geht es um eine wirkende Macht. Etwas in mir, das ständig nur zur Sünde und Tod führt und nichts anderes bewirkt. Diese Unterscheidung muss ich kennen. Dann steht als nächstes hier drauf, weil jemand schon gefragt hat, von welchem Gesetz reden wir denn, wenn wir von Regeln reden? Und da gibt es eine landläufig bekannte Unterscheidung an sich. Man kann zweierlei darunter verstehen, eher dreierlei. Es gab Gebote, die den Kult geregelt haben. Also in der Tora im Alten Testament Gebote, die den Kult geregelt haben. Die Opfergesetze, Priestergesetz, Stiftshüttengesetz, Reinheitsgesetz, alle diese Gebote, die mit dem Kult zu tun hatten. Diese Gebote sind aufgehoben, beziehungsweise aufgehoben, weil sie in Christus erfüllt sind. Christus hat das einzige, notwendige, letzte Opfer gebracht. Und weil er dieses Opfer gebracht hat, brauchen wir auch keine anderen Opfer mehr bringen. Hebräerbrief hat in Kapiteln 8 bis 10, das an 6, 7 Stellen drin, wo er sagt, das war alles vorläufig, das Vollendete ist in Christus gekommen. Das Blut von Stieren kann nicht gerecht machen. Das Blut von Tieren kann nicht stellvertretend wirklich endgültig sühnen. Das ist jetzt aus und vorbei. Wir haben ein Opfer und das ist Christus. Und wir haben einen hohen Priester. Das ist Christus. Wir brauchen keine Priesterschaft mehr. Darum ist die einzige Funktion, die im Neuen Testament nicht mehr vorkommt in der Gemeinde, das Amt des Priesters. Du hast Apostel, Hirten, Lehrer, Propheten, Evangelisten. Eine Funktion hast du nicht, Priester. Es gibt kein Priesteramt in der Gemeinde. Es gibt Propheten, es gibt Hirten, Lehrer, Apostel. Dass man das Priesteramt in einer großen Kirche wieder eingeführt hat, halte ich für eine grenzenlose Anmaßung und Vermessenheit. Das kommt nicht aus dem Neuen Testament. Denn der eine Priester ist Christus, das eine Opfer ist Christus. Also, dieses kultische Gesetz ist nicht belanglos geworden, sondern es wurde in Christus erfüllt. Plus, du kannst aus dem kultischen Gesetz eine Menge geistlicher Lektionen ziehen. Aus der Stiftshütte kannst du viel lernen über den Umgang mit Gott. Habt ihr bei der Klausur das vielleicht zufällig einmal gemacht? Gottesdienst anhand von der Stiftshütte? Nee. Aber Elmar hat es mal besprochen, oder? Gut, wunderbar. Dann hat er euch das alles fröhlich erklärt, dass die Stiftshütte eine ganz wunderbare Gottesdienstordnung darstellt. So ist sie für mich auch fruchtbar. Nur ich brauche das Teil nicht aufbauen unten am Pfannkort. Oder Opfer. Ich weiß etwas, wie ein richtiges Opfer sein soll. Oder ich weiß, wie der Priester in sein Amt eingeführt wird. Ich kann eine Menge daraus lernen, auch für mein geistliches Priestertum. Aber dieses geistliche Priestertum, das sind wir alle. Ein Volk von Königen und Priestern. Aber ich weiß an der Amtseinführung eines alttestamentlichen Priesters, wie Gott mich in meine Berufung und mein Amt einführt. Dass ich gewaschen bin, dass ich gekleidet bin, dass ich ein sauberes Gewand habe, dass ich Glöckchen habe und dass ich die Leute auf der Brust haben soll. Das kann ich alles lernen. So, also kultisches Gesetz in Christus erfüllt. Und dann gibt's ein Gesetz, Gebote moralischer Natur. Die wurden nie aufgehoben. Der Dekalog wurde nie, die 10 Gebote wurden nie abgeschafft. Im Gegenteil, Jesus hat in seiner Bergpredigt zum Beispiel diese 10 Gebote auf ihre eigentliche Intention hin näher bestimmt und verschärft, hat viel mehr zu dem Thema gesagt, als im Alten Testament zum Teil steht, hat sie nie aufgehoben. Und du kannst die Bergpredigt anschauen und wirst feststellen, in der Bergpredigt sind 8 der 10 Gebote direkt behandelt. Die einzigen beiden Gebote, die ich nicht finden konnte in der Bergpredigt, waren für mich das Gebot mit dem Sabbat. Das kommt in der Bergpredigt interessanterweise nicht zur Sprache. Und das Gebot, die Eltern zu ehren, das kommt auch nicht vor. Aber sonst hast du alle Gebote in der Bergpredigt. Das heißt, die Gebote verlieren nicht ihre Gültigkeit, die 10 Gebote. Und alles, was dazugehört natürlich, da ist ein größeres Umfeld über Reinheit, über Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Das alles bleibt bestehen. Und wenn Gemeinden eben da in diese Richtung von der anderen Seite vom Pferd runterfallen und Gemeinden dann sagen, ja, wir leben aus der Gnade, wir brauchen kein Gebot mehr, sage ich falsch. Dieser Gegensatz zwischen Gesetz und Gnade ist eine theologische Fehlkonstruktion als Gegensatz. Das Gesetz ist Gnade. Das Gebot ist ein Geschenk. Denn durch das Gesetz und Gebot verhindert Gott, dass wir verwildern. Würden wir auch unter der Gnade unseren Instinkten überlassen bleiben, wir würden Eltern aussetzen, wir würden Pflichten vernachlässigen. Die Liebe hat eine klare Beschreibung, auch in 1. Korinther 13 übrigens. Da wird genau gesagt, was Liebe ist. Du kannst nicht sagen, liebe und tu, was du willst. Nein, du kannst nur sagen, liebe und tu, was hier steht. Nämlich großzügig sein, freundlich sein, geduldig sein, langmütig sein. Die Gebote sind eine Beschreibung von Liebe. Wie Liebe ausschaut. Also das Gesetz ist Gnade. Es ist auch Gnade, wenn ich als Christ am Gesetz scheitere. Ja doch, dass ich angenommen bin, auch nach Scheitern. Und dass Gott mich nicht fallen lässt. Mir wird vergeben. Wir leben aus Gnade. Wir werden nicht gerecht, weil wir alles gut gemacht haben. Das ist schon klar. Aber das Gesetz ist Gnade. Das Gebot ist ein Geschenk. Man kann es noch spitze formulieren, dass man sich im Klaren ist, die erste Geistesgabe ist das Gebot. Nein, nicht Zungenrede. Wenn der Geist kommt, bringt er das Gebot ins Herz. Lies mal Hesekiel 11, die Verse, Vers 19. Lies mal Hesekiel 36, die Verse 25 bis 27. Ich will solche Menschen aus euch machen, ich gebe euch ein neues Herz. Und ich mache solche Leute aus euch, wenn mein Geist kommt, dass ihr wieder in meinen Geboten wandelt. Wenn der Geist kommt, macht er aus uns Leuten, die wieder gehorsam sind. Die erste Geistesgabe ist das Gebot. Nicht die Ekstase, sondern der Gehorsam. Und jetzt wieder. Natürlich kann es mir passieren, dass ich scheitere und sündige. Dann lebe ich aus Gnade. Ich habe Vergebung. Aber die Gebote sind nicht aufgehoben, sondern sie werden durch den Geist ins Herz gebracht und aktiviert. Und er macht aus uns solche Menschen, die wieder das Gebot halten wollen. So, nur, dass man das einmal im Klaren hat. Und wenn wir die Gebote abschaffen, dann landen wir bei gnadenlosen Verhältnissen. Schaff das Gebot ab und du landest bei gnadenlosen Verhältnissen. Denn dann ist jeder der Willkür ausgeliefert. Es gab dann noch Gesetze für das soziale Leben, die konnten einer veränderten Situation angepasst werden, sich also mit der Situation wandeln. Was meine ich? Da gibt es Gesetze für das Königtum, es gibt Gesetze für die Hygiene, es gibt Gesetze für sicheren Hausbau, es gibt Gesetze dafür, wie du eine Zisterne da draußen abdeckst, damit keiner reinfällt. Es gibt Gesetze, wie du deine Notdurft verrichtest mit dem Schaufel. Das kennt ihr alle, das Lager verlassen und draußen dann die Notdurft verrichten da. Und das kann sich natürlich ändern in einer Situation, wo man wandernd als Nomade unterwegs ist und eine Zeltstadt hat, ist es gut, wir gehen jetzt nicht so sehr in die landwirtschaftlichen Details, aber da ist es gut, den Nachbarn da nicht den Dreck vor sein Zelt zu schmeißen. Gehst du raus aus dem Lager? Hier wird es auch noch ungefähr gehen, dass man rauskommt aus dem Haus. Kirchdorf schon schwieriger. Wenn du in Kirchdorf im Zentrum wohnst, na gut, also das heißt, das Prinzip heißt Hygiene. Aber die Anwendung des Prinzips wandelt sich mit der Situation intelligent. Okay? Also saubere Klos. Mach deinen Dreck nicht irgendwo hin. So, gut, lassen wir es. Diese Gesetze sind also wandlungsfähig. Heute hast du keinen König mehr. Aber du kannst dir überlegen, wie schaut eine weise Regierung aus. Wie wird das Amt gut geübt? Also diese Gesetze, da gibt es viele schöne, spannende Sachen im Detail, das können wir alles nicht aufrollen. Aber nur eine Sache noch, doch, die verkneife ich mir jetzt nicht. Die ausführlichste Gesetzgebung im Judentum betrifft das Gesetz darüber, was man essen darf und was nicht. Welche Tiere rein sind, welche nicht, hat euch Elmar sicher erklärt und hat euch auch erklärt, dass er nicht weiß, warum diese Unterscheidung so ist. Dass man nicht heute im Judentum Milch- und Fleischgerichte mischen darf, ne? Es muss koscher sein, getrennt, Küche muss gekeschert sein, das darf nicht links, rechts Fleisch, Milch durcheinander gehen. Beruht auf einer Fehlinterpretation einer mosaischen Stelle, wo es eben heißt, man soll das Böcklein nicht in der Milch der Mutter kochen. Und daraus hat man abgeleitet, okay, Fleisch und Milch, das geht nicht zusammen. Ist aber eine Fehlinterpretation, habe ich von einem messianischen Juden jetzt bestätigt bekommen, der gesagt hat, das wissen wir inzwischen alle. Nur Kaschrut ist so ein Thema bei uns, das schaffst du nicht mehr aus der Welt. Aber wir wissen alle, es handelt sich um einen kananitischen Fruchtbarkeitsritus, Denn diese Anweisung steht am Ende der drei Feste, die alle Erntedankfeste sind. Und Gott sagt letzten Endes, wenn ihr mir schon für die Ernte danken wollt, dann tut es bitte nicht nach heidnischer Weise, indem ihr zum Beispiel das Böcklein in der Milch der Mutter kocht. Denn das ist kanaanitischer Fruchtbarkeitsritus gewesen. Und es geht überhaupt nicht um die Frage, Milch- und Fleischgerichte nicht am selben Teller oder in derselben Mahlzeit haben. Und das sagen messianische Juden heute auch, die sagen, das ist ein kolossaler Irrtum gewesen, du kriegst es nicht mehr raus. Und so hast du in vielen Städten ein ganzes Oberrabbinat damit beschäftigt, herauszufinden, was ist koscher, was ist nicht koscher. Wo ist womöglich Gelatine? Wo ist Gelatine drinnen, weil das vom Schwein kommt, von Schweinsknochen und so weiter? Gummibärchen, normale Gummibärchen geht nicht. Aber in größeren in Städten, wo du größere jüdische Viertel hast, gibt es dann Automaten mit koscher Gummibärli. Wirklich, gesehen. Diese Sache mit der Trennung. Aber wie gesagt, das kannst du aus der Schrift gar nicht nachweisen. Und ich, Nehemiah Gordon hat das gemacht. Also ich bin auf YouTube auf den gestoßen da auch. Und habe gedacht, nein, wer sagt es denn? Ich habe es in Israel schon gewusst und mit Leuten immer wieder darüber geredet. Aber das sind Gesetze, die wandeln sich. Wir haben es gesehen bei Römer 14 schon, dass Paulus sagen kann, es sind alle Speisen rein, tada. Und beim Armin habt ihr in der Apostelgeschichte 100 pro gelernt, dass dem Petrus gesagt wird, du isst jetzt das Zeug, verflixt nochmal. Ich habe noch nie. Gott sagt, ist mir wurscht. Du musst dich darauf vorbereiten, in das Haus eines Heiden zu gehen und du musst bestimmte Grenzen überwinden und, und. Das ist aufgehoben. Gilt nicht mehr. Jesus selbst sagt, er hat alle Speisen für rein erklärt. So. Aber wie gesagt, diese Gesetze, da gibt es vieles, das lässt sich anpassen an die Situation. Anatoli Uzhomirski, messianischer Jude, mit dem zusammengesessen, wir haben Spaß gehabt, hat er gesagt, ihr Christen seid ja wirklich eine lustige Partie. Ja, er ist ja selber auch Christ. Ihr werft uns immer vor, dass wir 613 Geh- und Verbote haben. Sagt er, ich habe nachgezählt in eurem Neuen Testament in den Briefen. 1050 Geh- und Verbote. Ja, sammel mal alle Imperative zusammen und du kommst dahin. So, also, aufgehoben, kultisches Gesetz, weil in Christus erfüllt. Niemals aufgehoben, das moralische Gesetz, der Dekalog und alles, was dazugehört. Anpassungsfähig, das Sozialgesetz. Das kannst du anpassen. Auch was du anziehst, wie das mit der Kleidung ist und so weiter. Das Prinzip sollte sein, Männlein und Weiblein soll man unterscheiden können. Aber woran diese Unterscheidung festgemacht wird, das bleibt offen. So. Ja, es gibt noch mehr. Was ist denn das Hauptproblem mit dem Gesetz, dass wir das rasch abhandeln hier und noch weiter im Text kommen? Nun, der Irrtum mit dem Gesetz oder mit der Gerechtigkeit aus dem erfüllten Gesetz, das habt ihr auch in diesem Papierchen da drinnen, dieser Irrtum besteht darin, dass man gedacht hat, ich habe also, weiß ich, 10 negative Dinge getan, 10 mal Minus, dann muss ich das ausgleichen, das habt ihr auf Seite 4 da unten, die bösen Taten, die guten Taten, das soll sich die Waage halten, beziehungsweise gute Taten plus eins, sicherheitshalber, dass sich die Waage zu meinen Gunsten neigt. Und das ist ein Irrtum. Da liegt ein massiver Denkfehler drinnen und den findet ihr dann auf Seite 5, habe ich extra groß gezeichnet hier das, denn das Gesetz zu halten ist kein Verdienst. Das Gesetz zu halten ist normal. Es ist normal, nicht zu töten. Es ist normal, die Wahrheit zu sagen. Nicht zu lügen ist kein Verdienst. Das ist normal. Und eine Lüge richtig zu stellen ist auch kein Verdienst, sondern du stellst nur die Normalität wieder her. Also, das Gesetz zu halten, da bewegst du dich nur auf dieser waagrechten Linie. Das ist das Normale. Und das zu halten ist kein Verdienst, sondern Gottes Norm für menschliches Leben. Brichst du jetzt das Gesetz, verlässt du diese Linie. Wenn du es beim nächsten Mal wieder hältst, kommst du nicht wieder zurück, sondern du bleibst an dieser Distanz. So schaut das aus. Wenn du deine Schwiegermutter beleidigst, ganz weit weg von der Normalität, wenn du sie beim nächsten Mal nett behandelst, kommst du nicht wieder zurück. Du kannst es nicht wieder gut machen. Du kannst eine Beleidigung nicht wieder gut machen. Und eine Entschuldigung ist einfach nur zu sagen, ja, ich habe dich beleidigt, aber das schafft die Beleidigung nicht aus der Welt. Wenn du zum Beispiel im Unterricht Briefe schreibst, was wir in Capenray viele gemacht haben damals, ich habe nie einen Brief geschrieben. Nie. Ich war wirklich gut. Oder am Computer deine Urlaubsbilder sortierst. Ich habe unseren Leuten ja schon mal angedroht, wir werden irgendwann da hinten mal eine Spiegelwand aufhängen, damit man immer sieht, was da los ist. Ich habe einmal zwei Studentinnen erlebt in der Wurschen Tower, noch war das vor vielen Jahren. Da dachte ich, die schreiben richtig eifrig mit. Die schreiben richtig eifrig mit. Und dann gehe ich in der Pause durch und ich habe etwas gemacht, das mache ich seitdem nie wieder. Ich werfe niemals einen Blick in die Notizen der Leute, die im Unterricht sitzen. Das ist zu deprimierend. Nee. Jedenfalls, was sehe ich, haben die das Muster von meiner Norweger-Janka da abgezeichnet. Weil die Frauen wissen hier, da gibt es so ganz tolle Janka, Norwegen mit ganz sophisticated Patterns, also richtig so gefinkelte Muster. Und ich hatte wirklich einen schönen da an. Dann haben die das abgezeichnet, das Muster. In der Pause habe ich dann den Janker genommen und auf den Kopierer gelegt. Kopien ausgeteilt. Aber wie willst du das wieder gut machen? Das geht nicht. Du kannst es, verlorene Zeit, Leute, kann man nicht wieder gut machen. Und ich mache kein schlechtes Gewissen, aber die Zeit, die du am Smartphone verdödelst, ist vertane Zeit. Aus Ende der Durchsage. Wie willst du verlorene Zeit wieder gut machen? Ihr merkt schon, es kommt manchmal das Lebensgeschichtliche in die Quere. So, Jakobus hat einen erhellenden Vers zu dem Thema und der ist wirklich stramm. Na, Jakobus würde sagen, wer eines bricht, ist alles schuldig. Heftig. So, also, Gesetz zu halten ist kein Verdienst. Gesetz zu halten ist das Normale. Gesetz zu halten ist auch etwas, da machst du nichts wieder gut, sondern das ist einfach das Normale. Letzte Sache, dann machen wir Pause. Mit dem Gesetz hat es noch ein Problem und das ist die entscheidende Sache, dass ich wissen muss, das Gesetz lässt mich schwach. Lässt mich schwach. Florian, Entschuldigung. Nee. Wer bietet sich denn hier an? Michael. Jo. Nehmen wir Michael mal. Kommt zu uns ans Schloss und will arbeiten. Sag, ich habe 2 Wochen Zeit, kann ich euch was helfen? Sag, klar, wir haben was zu bauen. Da unten, wo früher der Gastank gewesen ist, bauen sie da eine schöne Mauer hin aus Natursteinen. Ist ein bisschen trickreich, ne? Und Zement findest du dort, Schotter ist da, Mauer bauen. 7 Meter lang, 2,5 Meter hoch, leicht an Eigen und so. Nach 3 Tagen komme ich vorbei und schaue mir an, wie es ihm mit der Mauer geht. Und ich denke, ich sehe nicht recht. Das sieht aus, wie wenn ein Ochs im Galopp gepinkelt hat. So ein Teil. Ne? Ich habe viele Mauern gebaut, ich weiß, wovon ich rede hier. Aber sie stehen noch. Und ich ziehe ein Lot aus meiner Tasche und sage, schau her, siehst du hier das Lot? Das Ding, das passt ja hinten vorne, das ist krumm und schief. Leute wollen ja nie, wenn du sie korrigierst, aber ist wurscht. Jedenfalls sagt er plötzlich, weißt du was, bring mir noch mehr solche Schnüre. Gib mir mehr Gesetz. Gib mir mehr von dem, das mir sagt, wie es richtig ist. Ja, und ich kann ihm 50 solche Schnüre bringen. Ich kann ihm endlos Maßstäbe vorlegen dafür, wie eine gerade Mauer aussehen müsste. Es liegt in seiner Unfähigkeit, eine gerade Mauer zu bauen. Nicht am Gesetz. Das Gesetz ist nicht das Problem. Das Gesetz lässt einen Menschen schwach. Es gibt ihm nicht die Kraft zu erfüllen, was es fordert. Mehr Gesetz ändert auch nichts. Und ich habe immer wieder Leute gefragt, sag einmal, was ist denn für dich so der Höhepunkt des Neuen Testamentes? Und manche drehen die Augen so ein bisschen in den Hinterkopf rollen. Die Bergpredigt Jesu. Gutmenschen. Ich sage, und was ist das Gute an der Bergpredigt? Warum ist das die gute Nachricht, Höhepunkt? Ja, sagen sie, da hat Jesus nicht nur den Buchstaben betont, sondern da geht es auch um die Gesinnung, dass ich die richtigen Motive habe, dass ich auch im Verborgenen anständig bin. Ich sage, und das ist eine gute Nachricht? Also ich fahre auf der Straße 50 und krieg's gerade mal so hin, den 50er, der vorgeschrieben ist, einzuhalten. Und jetzt wäre neutestamentlich angeblich, ich fahre 50 und lobpreise unseren Verkehrsminister für seine weisen Entscheidungen. Nee, das ist keine gute Nachricht. Das Gesetz lässt den Menschen schwach. Und verfeinertes Gesetz, verschärftes Gesetz ändert rein gar nichts. Das Gesetz ist nicht das Problem. Das Problem ist der Mensch. Ich bin schwach. Und darum ist es auch nicht gut, das Gesetz zu beschimpfen. Paulus kann sagen, das Gesetz ist heilig, es ist geistlich, es ist gut, es dient dem Leben und wir dürfen es auf keinen Fall abschaffen. Das ist eine, und viele evangelikale Gemeinden haben das heute so. Ja, nur Gnade, nur Liebe, nur Barmherzigkeit. Sage ich, falsch geraten. Das Gesetz ist Gnade. Das Gebot ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir das Gebot und das Gesetz preisgeben, dann landen wir bei gnadenlosen Verhältnissen im wahrsten Sinne des Wortes. Beschimpf nicht das Gesetz. Das Problem bin immer ich, dass ich dieses Gesetz nicht halte, weil ich schwach bin. Aber das liegt nicht am Gesetz, sondern an mir. Und diese Unterscheidung muss man kennen. So, Pause und dann fahren wir hier weiter.